Folge für Normale. Das ist das Buch, was wir gemeinsam lesen oder was manche von uns lesen und was ich sehr gerne lese. Und ich habe mir auch schon gedacht, ja, unfertig, ist das ein gutes Thema? Ist das ein guter Titel? Hätte man jetzt sagen müssen, zum Beispiel Wachstum oder so. Aber ich finde, unfertig bringt was ganz Gutes zum Ausdruck. Es heißt nämlich, dass wir willkommen sind, so wie wir sind, bei Jesus. Dass wir nicht erst wachsen müssen, um zu Jesus zu kommen, sondern dass wir bei Jesus wachsen können. Unfertig ist ja keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung. Unfertig ist eine Einladung. Und wir möchten einladen, mit Jesus zu leben. Und wie dieses Leben aussieht, wie dies stattfinden kann, darüber möchten wir reden. Und ich habe das auch schon als hilfreich empfunden, dass wir als Gemeinde mal nicht nur darüber reden, was wir tun können, sondern dass wir manchmal auch herausgefordert sind. Dass es eine Realität gibt, dass nicht immer alles nur gut ist und toll und nicht alle geistliche Helden sind, sondern dass wir auch mal versagen. Und dass wir manchmal das Gute wollen, aber damit auch ringen, dass es wirklich gelingt. Dass wir die Wirklichkeit und die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Dass Christsein nicht einfach heißt, ich werde von jetzt auf nachher ein besserer Mensch und stehe über allen, sondern dass es heißt, ich werde zu einem Nachfolger von Jesus. Und wenn ich unfertig bin und Jesus hinterherlaufe, der so vollkommen war, dann werde ich von ihm lernen und werde mich verändern. Und von dieser Unfertigkeit reden wir. Und ihr merkt, da steckt eine Spannung drin. Ich bin unfertig, Jesus ist vollkommen. Und wir müssen, wir reden darüber, wie diese Unfertigkeit in unserem Leben sich verändert, aber dass wir als unfertig völlig normal sind, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und heute möchte ich gern mit euch das Thema Spannung anschauen. Es gibt so Dinge in unserem Leben, die können wir einfach nicht auflösen. Und da ist es wichtig, dass Spannungen da sind. Ich finde, manchmal klingt es so, als müssten wir überall in unserem Leben immer die Balance finden und den Mittelweg und alles im Ausgleich halten. Und ich glaube gar nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es ist wichtig, dass gewisse Spannungen da sind. Und ich habe gedacht, ich will es wieder ein bisschen probieren mit einer Zeichnung und euch das verdeutlichen. Vielleicht kriege ich das hin, dass wenn ich so ein Zelt malen würde, also so hier so eine Art Zirkuszelt, oder? Dann braucht es ja Spannung, damit dieses Zelt stehen bleibt. Das heißt, wir spannen dann Seile. Und Spannung ist in vielen Dingen eigentlich ganz wichtig. Und Spannung kann nur existieren, wenn zwei Pole da sind und dazwischen ein Verhältnis besteht. Und Spannung brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen nicht immer nur Ausgleich, sondern wir brauchen eine Kraft, die hier zieht und die hier zieht, damit da Spannung entsteht. Und ich finde, zum Beispiel beim Trampolinspringen, da braucht es Federn, die das Trampolin spannen. Und wenn die nicht da sind, dann ist es ziemlich langweilig, Trampolin zu springen. Und ich glaube, in unserem Leben müssen wir aufhören, immer alles ausgleichen zu wollen. Ich habe mir überlegt, was ist vielleicht ein Beispiel? Bei Geschmacksfragen versuchen wir ja auch nicht immer nur 50-50 zu machen. Also ich trinke Kaffee gerne ohne Zucker. Aber ich habe noch nie jemand gesehen, der gesagt hat, ich muss jetzt die Balance finden. Wir müssen das richtige Verhältnis finden, ja, von Zucker und Kaffee. Und wenn man in der Türkei ist und türkischen Kaffee trinkt, dann hat meine Frau mir erzählt, die nehmen dann manchmal den Würfelzucker zwischen die Zähne und trinken den Kaffee durch den Zucker. Und vielleicht würde ich das dort auch probieren. Ja, da gibt es Geschmacksfragen und ich sage immer, Kaffee im Zucker, ich will den guten Kaffee nicht verderben. Aber ihr seid völlig frei. Da finden wir das richtige Verhältnis, aber niemals 50-50. Und ich finde so diese Spannung, die ist auch noch in anderen Bereichen in unserem Leben wichtig. Und gerade im Glauben geht es eben nicht darum, dass ich alles auflöse und mich immer entspanne, sondern dass ich auch Spannungen lerne auszuhalten. Ich denke, wenn wir ein spannendes Leben wollen, dann müssen wir Spannungen aushalten. Und diese Spannung, die kommt durch Normalität und nicht durch das Besondere. Manchmal denke ich, die Leute reden immer darüber, dass ihr Leben was Besonderes sein muss. Und man muss was Besonderes machen, man muss Weltreisen machen, man muss Abenteuer machen, man muss immer noch eins oben draufsetzen. Und ich denke, nichts gegen Weltreisen, nichts gegen Abenteuer. Aber für mich persönlich, ich glaube immer wieder, Das, was mein Leben eigentlich spannend macht, ist, dass ich jemand Besonderem nachfolge. Nicht ich bin besonders, ich halte mich für relativ durchschnittlich, manchmal sogar unterdurchschnittlich, selten überdurchschnittlich. Und wirklich, ich denke, wenn wir, was unser Leben besonders macht, ist, dass wir jemand Besonderem nachfolgen und von dem lernen. Und das ist eine Bereicherung für mich in meinem Leben, dass da eine Spannung da ist zwischen meiner Unfertigkeit und Gottes Vollkommenheit. Und trotzdem bin ich mit ihm unterwegs. Und ein klassisches Beispiel, wo wir so zwei Pole haben mit Spannung, ist das in der christlichen Wahrheit ist die Spannung zwischen von Wort und Tat. Und ich glaube, was ich damit meine, das wird euch relativ schnell klar, wenn ich ein bisschen darüber rede. Es gibt in Gemeinden, in der christlichen Geschichte, gibt es immer wieder Diskussionen, was ist jetzt wichtiger? Oder ich komme aus einer christlichen Kirchentradition, wo es zum Beispiel einen Ausschuss für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gab. Das klingt schon so, da habe ich als Kind immer gedacht, was machen die da eigentlich? Bis ich dann irgendwann gelernt habe, hey, die reden auch über was Jesus wichtig ist. Nämlich, dass Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt stattfindet. Und dann gibt es aber diese andere Pol, die sind dann eher bei diesem Tatpol, oder? Da geht es dann vor allem darum, den richtigen Kaffee zu kaufen und faire Produkte zu handeln und so. Und das ist der Tatpol. Und dann gibt es da den Wortpol. Und der sagt, ja, wir müssen doch das Evangelium verkündigen. Wir müssen missionieren. Wir müssen von Jesus erzählen. Und dann entwickelt sich da so ein Gegeneinander und so ein Spiel von falschen Alternativen. Und ich glaube zutiefst, dass es falsche Alternativen sind. Ich persönlich habe das zum Beispiel gelernt in meiner Lebensgeschichte. Ich war 13 Monate, habe ich meinen Zivildienst bei der Heilsarmee gemacht. Und William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der hatte das Motto Suppe, Seife, Seelenheil. Und er hat gesagt, einem hungrigen Magen kannst du nicht predigen. Und er hat zum Beispiel den Leuten damals beigebracht, dass es gut ist, wenn man duscht und sich wäscht und Hygiene hält. Dass es auch was für die Gesundheit zu tun hat. Also so Gesundheitsthemen, die haben den sehr interessiert. Und die Heilsarmee ist überhaupt gar nicht nur eine Sozialbewegung, sondern das ist immer auch eine Kirche gewesen. Und die haben immer beides gemacht, Gottesdienst gefeiert und ganz tatkräftig den Leuten geholfen. In meinem Fall, wir haben uns vor allem um Obdachlose gekümmert, mitten in Hamburg, in St. Pauli, haben wir da auch Gottesdienste auf der Straße gehalten und Anspiele gemacht und Predigten gehabt. Und dann haben wir den Leuten beim Duschen Duschmöglichkeit zur Verfügung gestellt und Kleiderspenden und so. Und ich glaube, wir müssen aufhören, Dinge auseinander zu dividieren, die es beide braucht. Wenn wir mal in das Neue Testament schauen, dann lesen wir zum Beispiel in Jakobus 2. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechende Tat vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Das ist einer der Stellen, warum ich davon überzeugt bin. Jesus will keine Gläubigen. Jesus will keine Klaköre, die dastehen und sagen, du bist toll und wunderbar und ich glaube alles, was du sagst und du hast schon immer alles richtig gemacht. Jesus will Nachfolger. Jesus will Menschen, die von ihm lernen. Es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Es gibt kein Christsein ohne Leben mit Jesus, Lernen von Jesus und Leben für Jesus. Wort und Tat gehören beides zusammen. Natürlich gibt es Momente, wo ich mich ins Wort vertiefe, wo ich Jesus zuhöre, wo ich nicht einfach losrenne und mache. Aber wenn ich immer nur da sitze und die Bibel lese und meinem Nachbarn geht's schlecht und ich rede nie davon, dann oder ich bringe ihm nie was zu essen, dann habe ich was verpasst. Jesus hat gesagt, nicht nur gesagt, du sollst Gott lieben, sondern du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Wort und Tat gehören zusammen. Es gibt zum Beispiel eine ganz berühmte Erklärung, die Lausanner Verpflichtung, finde ich eigentlich eine exzellente Erklärung. Und da gab es Billy Graham hat den Lausanner Kongress initiiert. Billy Graham war ja ein großer Evangelist. Ich glaube, über 2300 Teilnehmer waren da aus 150 Ländern hier in der Schweiz, in Lausanne. Und dann wurde eine Erklärung verabschiedet, echt eine ich finde, eine ganz starke Erklärung. Und da gab es zum Beispiel auch diesen Streit. Da gab es diesen Streit zwischen Billy Graham und John Stott. Evangelisieren oder Gutes tun? Und letzten Endes hat man sich dafür entschieden, und beide sind übrigens Vorbilder von mir, Billy Graham wie John Stott. Und dann hat man sich entschieden, als einen Punkt dazu aufzunehmen, soziale Verantwortung von der Christen. Und da heißt zum Beispiel, wir bekräftigen, dass Gott zugleich Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Wir müssen deshalb seine Sorge um Gerechtigkeit und Versöhnung in der ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. Sie zielt auf die Befreiung der Menschen von jeder Art von Unterdrückung. Da die Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, besitzt jedermann ungeachtet seiner Rasse, Religion, Farbe, Kultur, Klasse, seines Geschlechts oder Alters eine angeborene Würde. Evangelikale Erklärung aus dem Jahr 1974. Darum soll er nicht ausgebeutet, sondern anerkannt und gefördert werden. Wir tun Buße für die unseren Versäumnisse und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott. Soziale Aktion ist nicht Evangelisation. Politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Die Botschaft des Heils schließt eine Botschaft des Gerichts über jede Form der Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht scheuen, Bosheit und Unrecht anzuprangern, wo immer sie existieren. Wenn Menschen Christus annehmen, kommen sie durch Wiedergeburt in sein Reich. Sie müssen versuchen, seine Gerechtigkeit nicht nur darzustellen, sondern inmitten einer ungerechten Welt auch auszubreiten. Das Heil, das wir für uns beanspruchen, soll uns in unserem gesamten persönlichen und sozialen Verantwortung verändern. Glaube ohne Werke ist tot. Ich weiß, ist ein bisschen lang. Aber es war nur der fünfte Punkt. Ich habe euch nicht die ganze Erklärung vorgelesen. Und ich weiß, 90% werden das nie nachlesen. Aber ich habe es zweimal ausgedruckt. Vielleicht will es jemand mitnehmen. Aber ich finde einfach, es gibt eine Spannung, die wir nicht auflösen können. Und es braucht beide Pole in deinem Leben als Nachfolger von Jesus. Weil es hat auch beide Pole im Leben von Jesus. Und in seiner Lehre. Der Boppy sagt in seinem Buch, das Evangelium hat zwei Beine. Es steht auf dem Wortbein und dem Tatbein. Und dein Glaube sollte ebenso auf beiden stehen. Wenn wir nicht in beide Beine investieren, dann beginnen wir zu hinken. Das Evangelium hinkt, die Kirche hinkt, unser Glaube hinkt. Und er sagt nochmal, wir können und dürfen die beiden Beine nicht voneinander trennen, auch wenn sie situationsbedingt nicht immer gleichzeitig auftreten und gleich stark präsent sein müssen. Aber wir haben einen Christus, der mit beiden Beinen über unsere Erde gewandert ist. Er hat nicht nur gepredigt und die geliebt, die seine Verkündigung hören wollten, sondern hat die unermessliche Liebe seines Vaters über alle Menschen ausgegossen, unabhängig davon. Jetzt habe ich da einen. Unabhängig davon, ob sie ihn annehmen wollten oder nicht. Klar, die entscheidende Frage für uns ist jetzt natürlich, wie leben wir das? Meine Frau hat mir davon berichtet, dass sie in ihrer Kleingruppe darüber diskutiert haben. Und das ist eine wichtige Diskussion. Wir leben natürlich nicht in einer Armutsgesellschaft. Wir leben in einer Reichtumsgesellschaft. Unser Umfeld strotzt so von Materialismus. Wir sind Materialisten durch und durch. Und die Frage ist, wie leben wir diese Botschaft als in einer Gesellschaft, wo Menschen ihre Hoffnung allein auf Materialismus setzen. Wo man sich alles kaufen und leisten kann und eigentlich dabei ist, sein Ich immer mehr zu perfektionieren. Ja, vielleicht müssten wir mal die Botschaft senden, dass uns Materialismus nicht glücklich macht, indem wir Verzicht zeigen. Ich persönlich bin schon lange der Meinung, dass das Versprechen, dass unser Wohlstand erhalten bleibt durch politische Maßnahmen, dass es nur geht, wenn wir das auf Kosten anderer Länder leben. Ich meine, in unseren Handys steckt Kinderarbeit drin. Und trotzdem werden alle 2 Jahre, oder bei vielen Handys steckt Kinderarbeit drin, oder man sagt, dass die seltenen Erden, die da abgebaut wurden, dass die mehr oder weniger von Kinderarbeit produziert werden. Und ja, es gibt Zertifikate, aber Papier ist geduldig und mein Vertrauen in diese Papiere, die sind mängisch begrenzt. Und ich frage mich, brauchen wir wirklich alle 2 Jahre ein neues Handy? Zum Beispiel. Wo fängt denn unser Verzicht an? Wo fangen wir denn an zu teilen? Wovon leben wir denn? Ich glaube, wir brauchen beides, Wort und Tat. Wir brauchen auch beides in unserer Gesellschaft, dass wir Nachfolger haben, die beides zeigen. Ich glaube, wir brauchen es nicht, dass wir aufhören, von Jesus zu reden und nur noch seine Liebe leben, weil dann wird es auch nicht mehr ganz identifizierbar. Ich glaube, wir brauchen beides zusammen. Und das ist eine Spannung, wo wir beide Pole brauchen. Ich komme zum Schluss noch drauf, wie wir denn diese beiden Pole dann auch erreichen in unserem Leben. Ich möchte noch auf eine zweite Spannung eingehen in unserem Leben. Und wo ich glaube, die wir nicht auflösen sollten, sondern die wir beibehalten sollten. Und zwar sind es die Pole von Gnade und Gesetz. Vorne zu schreiben, ist immer eine Herausforderung. Es gibt so diesen Pol zwischen Gnade und Gesetz, oder? So nach dem Motto, bei Jesus ist dir alles vergeben. Ja, Jesus vergibt dir alles, genau. Aber wenn wir nur noch über Vergebung reden, dann werden wir irgendwann Relativisten. Weil wir eigentlich keinen Maßstab mehr haben, dann fragen wir uns auch, wofür brauche ich denn überhaupt Vergebung? Wenn alles vergeben ist und alles egal ist, dann ist Gnade völlig billig. Dietrich Bonhoeffer sagt das ja mal, billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Was wir aber verkündigen als Christen ist teure Gnade, weil wir auch vom Gesetz reden, weil wir auch von Sünde reden, weil wir das nicht verheimlichen, dass in unserem Leben Dinge kaputt sind und kaputt gehen, die wir nicht alleine wieder hinbekommen. Wir sehen das bei Jesus. Seine Botschaft ist im Markus-Evangelium zusammengefasst, zum Beispiel mit dem Satz, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um heißt, du bist auf einem falschen Weg. Kehrt um heißt, da stimmt was nicht mit dir. Und davon redet das Gesetz. Das Gesetz in der Bibel ist dazu da, nicht um uns zu beweisen, was für schlechte Menschen wir sind, sondern um uns zu zeigen, wo wir kaputt sind. Und dann die Gnade zu bringen und Vergebung zu ermöglichen. Es geht beim Gesetz nicht darum, uns kaputt zu machen, sondern das Kaputte aufzudecken und dann Heilung zu bringen durch die Vergebung. Und wenn wir nur noch über das Gesetz reden, dann werden wir Moralisten. Dann werden wir nur noch Regelbefolger. Dann müssen wir allen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wir haben nur noch richtig und falsch und keine Vergebung mehr. Und oft war das natürlich unser Problem in der Vergangenheit. Manchmal habe ich aber den Eindruck, heute sind wir auf der Seite eher, dass wir versuchen sozusagen diese Spannung aufzulösen und zu sagen, lasst uns doch einfach alles lieb haben, alles, du bist okay, ich bin okay. Das Evangelium sagt nicht, ich bin okay, du bist okay. Das Evangelium sagt, wir sind nicht okay, aber mit Jesus kann dein Leben neu werden. Der Bobby sagt es so. Wenn man beim Thema Nachfolge die Gnade abkoppelt, ist man sofort in einem Ich-muss-Denken drin. Daraus entsteht ungesunder Druck und als entwertende Übertreibung Gesetzlichkeit und Leistungsdenken. Nachfolge ist deshalb überhaupt erst aus der Gnade heraus zu verstehen. Wir müssen zuerst die Liebe des Vaters bis auf den Grund unseres Herzens sacken lassen, sonst wird der Ruf zur Nachfolge zu einer gesetzlichen Aktion zum Zwang. Doch das ist gar nicht so einfach. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen, oder? Wenn wir von Liebe reden, dann reden wir immer von Gnade und Gesetz. Ich bin felsenfest davon überzeugt, aus der Kindererziehung heraus, wer seinen Kindern immer sagt, das ist schon gut, der wird seinen Kindern nicht helfen. Meine Kinder bringen mich an meine Grenzen. Ich bringe sie manchmal auch an ihre Grenzen, klar. Aber ich sehe doch im Leben meiner Kinder, was auch an gewaltigem Einfluss von der Sünde da ist. Wie einfach es ist, zu lügen oder zu betrügen. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Und dann brauchen sie Vergebung. Aber sie brauchen auch jemanden, der ihnen sagt, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Das möchte weder ich noch unser Vater im Himmel. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Gnade und Gesetz. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir verstehen, Gnade ist viel mehr als eine Entschuldigung. Gnade heißt, dass ich wieder mit Gott versöhnt bin. Das Kreuz, Jesus sagte Bobby, ist nicht der Ort der Verdammnis, sondern der Ort der Versöhnung. Es ist nicht der Ort der Verurteilung, sondern der Ort der Vergebung. Aber wenn Vergebung stattfindet, dann beginnt doch wieder eine Beziehung. Wenn ich Vergebung in Anspruch nehme, dann heißt es nicht, dass Jesus mir sagt, so, jetzt probier's es nochmal. Das ist nicht wie wenn meine Kinder beim Velofahren lernen, vom Fahrrad fahren und dann sage ich, nicht so schlimm, setz dich nochmal drauf, probier's es nochmal. Sondern was Jesus sagt ist, das war schlimm, aber ich habe es dir trotzdem vergeben. Und jetzt kannst du mit meiner Kraft was Neues beginnen. Vergebung heißt, dass meine Beziehung zu Gott wieder ins Reine kommt. Dass ich in einem neuen Verhältnis bin. Dass ich verändert aus diesem Akt hervorgehe. Dass ich geheilt werde. Dass ich Erneuerung erfahre. Vergebung zielt nicht darauf ab, dass wir es wieder neu probieren, sondern dass wir verändert leben. Ein drittes Gegensatzpaar ist, glaube ich, Freiheit und Gehorsam. Ich glaube, auch da braucht es beide Pole in jedem Leben. Die Krise, die wir im Moment erleben, ist, glaube ich, die größte Krise der Ich-AG. Wir verstehen Freiheit als Ich-AG. Jeder für sich. Ich kann machen, was ich will. Und dabei übersehen wir, dass unsere Freiheit, die wir hier haben, die wir für so selbstverständlich halten, dass die abhängig ist von anderen Faktoren. Meine Meinungsfreiheit ist abhängig davon, dass wir zum Beispiel auch das Gewaltmonopol des Staates haben. Dass nicht jeder Richter und Henker ist, sondern dass wir ein funktionierendes Staatssystem haben mit Anklage und Verteidigung, mit Rechtsprechung. Davon ist meine Freiheit abhängig, dass nicht jeder rumläuft mit einer Waffe in der Tasche und sagt, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann schieße ich dir in den Kopf. Und das ist was wir uns erarbeitet haben. Wir merken das gar nicht mehr, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wie die Regeln wichtig sind. Wir sind abhängig, wir sind nicht unabhängig. Wir sind keine Ich-AGs. Ich will nicht zu sehr politisch werden, aber ich glaube auch, dass es in unserem Glauben gilt. Ein Satz, den habe ich in meiner Jugend gehört, der hat sich mir eingeprägt von Konrad Eisler, ein Evangelist aus Deutschland, den habe ich schon mal verwendet, der sagt, meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass wir Menschen als Menschen, wir gehen immer Beziehungen ein, wir gehen immer Bindungen ein, wir leben immer in Abhängigkeit. Und die Frage ist, wovon bin ich abhängig? Und Paulus sagt im Galaterbrief, zur Freiheit hat Christus uns befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei bringen. Das heißt, Jesus gibt uns eine Freiheit, keine Unabhängigkeit, aber er ermöglicht uns ein freies Leben und Gestalten. Ich denke das immer wieder, dass ich 16 Jahre verheiratet bin, hat was damit zu tun, dass ich gelernt habe, Freiheit in Grenzen zu leben. Und dass ich gelernt habe von Jesus und natürlich auch von anderen Christen, dass das nicht einfach alles gut ist. Auch wenn ich das nicht immer cool fand und es gerne anders gehabt hätte. Aber meine Freiheit, meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Und genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie halte ich diese Spannung aufrecht? Wie entwickle ich mich, dass zum Beispiel in meinem Leben Wort und Tat eine Rolle spielen? Oder wie entdecke ich überhaupt die Dinge, die mich am meisten beschäftigen und am meisten, wo ich vielleicht selber Veränderung brauche oder Wachstum brauche? Und es war ganz interessant, ich bin selber für die Seelsorge auf ein Konzept gestoßen von Friedemann Schulz von Thun, heißt der, ist so ein Kommunikationswissenschaftler, das Wert- und Entwicklungsquadrat. Und das hat mir echt geholfen in der Seelsorge und auch persönlich. Und dann habe ich später das Buch in die Hand genommen und auf einmal war das da drin gestanden, beim Bobby auch. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und zwar, wenn man sozusagen diese dieses Gegensatzpaar Wort und Tat hat und man würde es übertreiben, oder dann wäre hier sozusagen, dass es nur um Bekehrung geht und hier bei der Tat wäre das soziale Evangelium. Also wenn wir es übertreiben in die Richtung, dann landen wir, wenn wir nur die Tat betonen und nicht diese Spannung aufrechterhalten, dann landen wir bei einem sozialen Evangelium. Das heißt, es geht nur noch um Suppe und Seife. Und bei denen, die die Verkündigung einseitig betonen, die landen irgendwann nur beim Seelenheil. Da geht es nur um die Bekehrung und um den Gottesdienstbesuch und um die Frömmigkeit. Und er sagt, wenn du in der Gefahr stehst, so zu leben, dann musst du dich hier in diese Richtung entwickeln. Das ist deine Entwicklungsrichtung, wenn du von hier nach da willst. Und umgekehrt ist auch das deine Entwicklungsrichtung. Du kannst auch andere Beispiele nehmen. Wenn du zum Beispiel Sparsamkeit und Großzügigkeit nimmst, das ist das klassische Beispiel von Schulz von Thun. Sparsamkeit in der Übertreibung ist Geiz. Großzügigkeit in der Übertreibung ist Verschwendung. Wenn du dich aber in Richtung als verschwenderischer Mensch, wenn du immer zu wenig Geld auf dem Konto hast, dann in die Richtung entwickelst, in Richtung Sparsamkeit, dich nach diesem Pol ausstreckst, dann wirst du eine gesunde Spannung erleben. Wenn in deinem Leben aber der Geiz da ist, müsstest du unbedingt von den Großzügigen lernen. Ich finde das durchaus eine wichtige Sache. Zurück zu diesem Bild mit dem Zelt. Ich denke, wenn wir ein Zelt aufbauen wollen, dann brauchen wir beide Pole. Und wenn uns ein Pol fehlt, müssen wir uns nach dem anderen ausstrecken, damit die Spannung wiederhergestellt wird. Und jetzt fragst du dich, ja, super Daniel, ich stimme dir bei allem zu, das ist alles gar kein Problem für mich, ja, aber dann gibt es vielleicht andere Bereiche in deinem Leben. Und es könnte sein, dass an dem Punkt, wo du dich immer unglaublich aufregst, dass genau da dein Wachstumsbereich ist. Oder? Kannst dir mal überlegen, wo sind deine Triggerpunkte und wo fängst du gerade an, genau zu wissen, was alle anderen falsch machen. Und vielleicht müsstest du an der Stelle hinschauen und dann genau überprüfen und merkst, vielleicht an der Stelle müsste ich selbst einen Zacken zulegen. Vielleicht ist es zum Beispiel das Thema Gesetz und Gnade. Vielleicht denkst du, ich will über dieses Thema Sünde überhaupt nicht reden mit meinem Nachbarn und regst dich immer auf darüber, dass die Kirchen über Sünde reden und das Gesetz noch da ist und merkst gar nicht, dass du damit eigentlich die Gnade entwertest, auch für dich selbst. Und vielleicht müsstest du anfangen, mal über Sünden nachzudenken. damit du auch das Kreuz richtig verstehst und damit du selbst wieder Gnade erlebst. Oder du musst, wenn du dich über das soziale Engagement von manchen Christen aufregst, dann kannst du dich hier vielleicht mal damit beschäftigen. Es gibt zum Beispiel die Micha-Initiative aus dem evangelikalen Bereich, wo man mal einen Blick drauf werfen kann. Oder wenn du ein Problem hast mit Freiheit oder Gehorsam, es gibt für jeden Bereich gibt's die Möglichkeit, sich dahin zu entwickeln. Und ich unterstütze euch auch gerne dabei und wir können da auch in den kleinen Gruppen weiter drüber reden. Vielleicht ist es jetzt relativ viel gewesen und wir werden jetzt gleich noch miteinander das Abendmahl feiern. Wir werden dann den Livestream beenden und hier miteinander Abendmahl feiern. Aber ich freue mich darüber, dass wir unfertig mit Jesus unterwegs sein können, dass wir so von ihm lernen können und dass er unser Leben spannend macht, indem er als der Vollkommene in unserem unfertigen Leben am Wirken ist. Ich war gestern ein paar Stunden an einem Fischerkurs. Ich versuche ja zu fischen und manchmal fange ich auch was, aber so großartige Erfolge habe ich tatsächlich noch nicht vorzuweisen. Und wisst ihr, es war wirklich schmerzhaft, als der sich meine Knoten angeschaut hat und meine Köder. Und der hat tatsächlich 3 Stunden mit mir über Köder geredet. Und ich fand es richtig gut. Und ich hoffe, ich habe auch viel gelernt, ich kann es nicht versprechen. Aber manchmal ist es einfach gut, wenn wir uns mal hinsetzen und überlegen, an welchem Punkt muss ich mich weiterentwickeln, damit Nachfolge in meinem Leben wirklich stattfindet. Oder jetzt in meinem Fall, damit dann vielleicht auch irgendwann mal ein gescheites Egli anbeißt oder ich ein Hecht fange. Und das Spannende war, was er mir gesagt hat, ist, er hat gesagt, du musst einfach mal mit dem Fahrrad unterwegs sein, am Abend sein lassen, was ist, und musst mal mit den Leuten reden, die da am Wasser sind. Musst du mal fragen, wie sie es machen und so. Und zugegeben, das habe ich echt wenig gemacht. Und ich glaube, manchmal machen wir das auch als Christen so. Wir sind als Einzelkämpfer unterwegs. Und deswegen freue ich mich, dass wir Kleingruppen haben, dass wir die Möglichkeit haben, unter der Woche das zu vertiefen. Christsein alleine, das funktioniert nicht. Und deswegen lade ich euch ein, nehmt euch Zeit, vielleicht in Herbstferien mal darüber nachzudenken, mit eurem Ehepartner, mit irgendjemand anders aus der Gemeinde, mit Vater, Mutter oder sonst irgendwas. Ich denke, es lohnt sich, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich ganz konkret, Jünger von Jesus in unserem Alltag zu sein. Und das kann ich von hier vorne nicht alles regeln und erklären. Dafür braucht es deine Zeit und deine Kraft. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns rufst, dir nachzufolgen in dieser Zeit. Und ich danke dir dafür, dass du treu bist. Ich danke dir dafür, dass du gar nicht so bist wie ich. Ich danke dir dafür, dass du liebevoll bist und dass du trotzdem klar bist, dass du gnädig bist und trotzdem wahr, dass du verlässlich bist, selbst dann, wenn ich unzuverlässig bin. Ich danke dir, dass du treu bist, auch wenn ich untreu bin. Und ich danke dir, dass du immer wieder die Tür aufmachst und sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Danke für den Trost und die Ermutigung. Danke für die Spannung und das Abenteuer. Danke für das Lernen und für die Vergebung. Amen. Wir singen miteinander.